بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Liebe Schwestern Islam, es geht heute um die Realität der Islamhetze in den Medien. Ich habe im Jahre 2009 einen Vortrag in Basel gemacht, wo es um die Islamhetze ging. Und da habe ich gesagt, dass es zwei Arten von Islamhetze gibt. Einmal in den etablierten Medien, wie Funk, Zeitung, Fernsehen etc. Und einmal in die Hetze im Internet oder beziehungsweise auf der Straße. Das heißt nicht durch etablierte Medien, sondern zum Beispiel in Internetforen und so weiter. Und heute möchte ich über die Hetze in den etablierten Medien kurz sprechen. Die Realität der Islamhetze in den Medien. Und das Thema ist sehr wichtig für uns, liebe Geschwister, weil wir als Muslime, wenn wir etwas erreichen wollen, zwei Dinge brauchen. Wir brauchen erstmal ein Ziel, wo wir hinwollen, und dann brauchen wir auch einen Ausgangspunkt. Wir müssen wissen, wo wir stehen. Jemand, der nicht weiß, wo er steht, kann auch nicht die richtigen Schritte zu seinem Ziel gehen. Wenn ich beispielsweise nach Berlin möchte und ich weiß nicht, dass ich mich in der Nähe von Köln befinde, sondern ich denke, ich würde mich in Moskau befinden, werde ich automatisch in die falsche Richtung gehen. Ja, und ich bin fest davon überzeugt, dass viele Muslime nicht aus Dummheit, aber aus falscher Beobachtung und aus ungenauer Beobachtung heraus, was die Medien angeht, falsche Rückschlüsse gezogen haben. So. Ich werde jetzt erstmal etwas vorlesen. Ich habe hier ein Buch, das heißt Feindbild Muslim oder Dialog der Kulturen, Jochen Hippler, Andrea Lück. Ich werde erstmal etwas daraus vorlesen. Ich möchte, dass ihr genau zuhört, was hier steht. Das ist praktisch eine wissenschaftliche Studie, ein Buch, das sehr wissenschaftlich geschrieben wurde. Ja, und ich möchte da auf einige Punkte eingehen. Hier steht zum Beispiel im Vorwort auf Seite 14: Bei der Bestätigung von Vorurteilen gegenüber dem Islam spielt das Fernsehen immer noch eine entscheidende Rolle, stellt Andreas Schischowitz fest, der Auslandschef des NDR-Fernsehens. Liefert eine Innenansicht der Risiken und Hintergründe selektiver Wahrnehmung im TV. Ja? Also, dass das Fernsehen eine große und entscheidende Rolle spielt. Im Vorwort. Ich möchte, dass ihr das genau zuhört, weil ich sage euch extra, ich bringe das extra jetzt aus dem, also ohne Kontext, damit, weil ich möchte, dass hier etwas auf euch wirkt und ich werde euch gleich eine Frage dazu stellen. Dann hier, auf Seite 17 steht, sicher sind nicht alle einzelnen Bestandteile des Feindbildes Islams Erfindungen. In islamisch geprägten Gesellschaften finden sich tatisch Aggression, Repression, Fanatismus, die Unterdrückung von Frauen, andere inakzeptable Erscheinungen. Dann steht hier auf Seite 16, Gotteskrieger wurde zum Unwort des Jahres, das Jahres sage ich euch jetzt extra nicht, ... gewählt. So. Bundespräsident ... den Namen sage ich euch auch nicht, ruft wie schon sein Vorgänger ... zum Dialog der Kulturen auf und der Musikantenstadel kommt vom persischen Golf aus Dubai. Muss man überhaupt noch von einem Feindbild Islam sprechen? Eine Debatte darüber hatten verschiedene Publikationen während und nach dem ... Krieg im Jahre so und so angestoßen, in der es darum ging, wie der Islam in der deutschen Öffentlichkeit darstellt. Das heißt, ich stelle euch jetzt die Frage, vor welchem Krieg wurde diese Frage über das Feindbild Islam geschlossen? Ich lese es euch nochmal vor. Eine Debatte darüber hatten verschiedene... Muss man überhaupt noch von einem Feindbild Islam sprechen? Eine Debatte darüber hatten verschiedene Publikationen während und nach dem ... Krieg im Jahre so und so angestoßen, in der es darum ging, wie der Islam in der deutschen Öffentlichkeit dargestellt wird. Was denkt ihr, welcher Krieg wann hier gemeint ist? Ein Krieg, wo es um die Debatte geht, ob es ein Feindbild Islam gibt. Welcher Krieg könnte das sein? Was denkt ihr? Ich lese es euch jetzt vor. Eine Debatte darüber hatten verschiedene Publikationen während Und nach dem Golfkrieg 1990-91 angestoßen, in der es darum ging, wie der Islam in der deutschen Öffentlichkeit dargestellt wird. Das heißt, hier geht es darum, dass Publikationen schon im Jahre 1990-91, das heißt fast 25 Jahre her, wie negativ der Islam in den deutschen Medien dargestellt wird. Wie gesagt, das ist eine wissenschaftliche Arbeit hier, ja. Das ist also 25 Jahre her. Okay. Weiter. Text. Hier. Hier. Ich lese noch etwas für euch vor. Von den Stereotypen und Klischees sind zum Beispiel die Muslime in Deutschland ganz konkret betroffen. Von Stereotypen und Klischees, also Vorurteile, sind Muslime in Deutschland ganz konkret betroffen. Dass Studentinnen mit Kopftuch in vielen Situationen immer nur als Putzfrau angesprochen werden, dass selbst Muslime, die nie in die Moschee gehen, häufig mit kruden Vorstellungen über den Islam konfrontiert werden, damit lebte man im Alltag. Jetzt die Frage, wann lebte man mit Vorurteilen gegenüber dem Islam im Alltag? Erstens, Klischees und Stereotype, also Vorurteile, bilden sich nur durch ständige Wiederholung von bestimmten oder durch das ständige Wiederholen von bestimmten Vorurteilen bilden sich Stereotype und Klischees. So, wann war das, wo es diese Stereotype gab? Jetzt kommt's. Nach dem 11. September 2001 hat sich jedoch viel im Zusammenleben verändert. Die Stereotype vom blutrünstigen, gefährlichen Muslim hatten Hochkonjunktur. Muslime berichten davon, wie vor ihnen ausgespuckt wurde, wie man ihnen im Vorbeigehen Terrorist zuzischte, wie in Geschäften plötzlich eisiges Schweigen herrschte, wenn sie eintraten, vor allem kopftuchtragende Frauen, die man sonst oft als Opfer des Islams bemitleidete, wurden häufig angepöbelt, beschimpft, bedroht oder sogar geschlagen. So. Das war also, und jetzt gucken wir mal, wann das Buch geschrieben wurde. Dieses Buch, ich gehe nochmal zurück zu dem Vorwort, woraus ich eben gelesen habe. Ja, hier, dieses Vorwort hier ist März 2002. Jochen Hippler, Andrea Lück, Köln, Duisburg, März 2002. Das heißt, hier wird erwähnt, wie ich eben schon gesagt habe, dass es schon zum Golfkrieg 1990-91 über das Feindbild Islam diskutiert wurde, dann, dass es vor 2001 Klischees und Stereotype gab, dass die Studentin mit dem Kopftuch wie eine Putzfrau behandelt wurde und Muslime mit kruden Ansichten bezüglich des Islams konfrontiert wurden, dann im Jahre 2001 hatte das Bild des blutrünstigen Muslims Hochkonjunktur. Warum erwähne ich das? Ich habe eben gesagt, wenn wir etwas richtig einschätzen wollen, wissen wollen, wo wir stehen, müssen wir unsere Lage richtig analysieren. Es gibt heute Leute, die behaupten, man solle sich in der Dawa zurückziehen, das heißt nicht so öffentlich in die Dawa gehen, weil ansonsten die Medien schlecht über einen schreiben würden und das würde dem Islam schaden. Das würde dem Bild des Islams schaden. Lasst uns gemeinsam, liebe Geschwister, diese Aussage genau analysieren. Erstmal, was heißt Schaden? Was heißt Schaden? Wenn ich in einer Ruine bin, mit einem Hammer, und schlage in der, zum Beispiel ein Haus ist eingestürzt, und dieses eingestürzte Haus, du stehst dann nachher dort und schlägst den einen oder anderen Stein klein, hast du dann diesem Stein geschadet? Nein. Aber wenn du an ein Haus gehst, was ganz ist, was intakt ist, was steht, und du gehst da mit einem Hammer und schlägst die Wände ein, dann schadest du dem Haus. Das heißt, dieses mit dem Hammerschlagen ist bei der Ruine zum Aufräumen. Du schlägst mit dem Hammer die Stücke klein, die weggeräumt werden müssen, damit da ein anderes Haus aufgebaut werden soll. Aber wenn du das bei einem intakten Haus machst, du kommst mit einem riesengroßen Hammer und schlägst die Wände ein, machst das Haus kaputt. Das heißt, dieselbe Handlung, dasselbe Schlagen mit demselben Hammer, was dem einen Haus schadet, ist in der anderen Situation ein Mittel zur Bereinigung und ein Mittel zum Aufräumen. Und deswegen müssen wir unsere Lage genau anschauen. So, wir haben also hier durch Zeugnis von Nichtmuslimen das Zeugnis, dass der Islam schon seit 1990, 1991 in den Medien negativ dargestellt wird. Das heißt, wir leben jetzt in einer Zeit, im Jahre 2010, in einer Art Ruine. Das heißt, wenn jetzt jemand mit etwas kommt, zum Beispiel, der sagt, im Islam gibt es dieses oder jenes, dann wird er der Gesamtsituation nicht mehr schaden. Weil ihr habt es eben gelesen. Klischees und Stereotype, das heißt Vorurteile, sind schon seit langer Zeit, selbst vor dem 11. September, vorhanden. Und es hat sich hier in Deutschland, und wenn man das genau beobachtet, welche Klischees, welche Stereotype, dann merkt man, dass sich Folgendes entwickelt hat. Es gibt zwei Arten von Kuffar. Einmal der Hasser. Für ihn ist alles schlecht. Einmal Maziek. Ist für ihn ein Schläfer. Einer, der nur lügt, der nur positiv aussehen will. Und wenn jemand beispielsweise einen umbringt, das ist für ihn ein guter Muslim. Das heißt, da wo Blut fließt, der ist gut. Egal was der macht, selbst wenn er seine Freundin erschießt, dann war das ein guter Muslim gewesen, der nach dem Koran gehandelt hat. Aber wenn einmal Maziek etwas erzählt, dann ist es jemand, der schleimt. Das heißt, für ihn ist alles schlecht. Und es gibt auch übrigens ein Mittel, liebe Geschwister, für diese Islamhasser, um sich selber auf die Probe zu stellen. Das sagen wir den Islamhasser. Wie der Islamhasser den hundertprozentigen Beweis bekommt, dass er ein unehrlicher Mensch ist. Und zwar bezüglich der Rolle des Propheten Mohammed, Frieden und Segen mit ihm. Jeder muss bezüglich des Propheten, Frieden und Segen mit ihm, eine Stellung beziehen. Wir haben uns das Leben des Propheten angeschaut, haben uns seine Werke angeschaut und sind zu der Überzeugung gekommen, wie über 1 Milliarde Muslime in der Welt, dass er ein wahrhaftiger Prophet ist. Zu welchem Ergebnis kann man noch kommen? Das einzige Ergebnis, wozu man kommen kann, wenn man sagt, dass er kein Prophet war, auch wenn das unberechtigt ist, nicht, dass mich jetzt jemand falsch versteht, aber wer nicht sagt, dass er ein Prophet war, müsste zumindest sagen, dass er ein Genie war. Und das ist das, was die meisten Islamwissenschaftler sagen. Sie sagen, er war ein Genie. Aber was machen die Islamhasser? Für sie ist er weder Prophet noch ein Genie, sondern für sie ist er kein Prophet und sogar dumm, blöd, hinterhältig, nichts. Wie kann das sein? Wie kann jemand, der absolut keine Fähigkeiten hat, wie kann er es schaffen, innerhalb von kurzer Zeit mit null Mitteln diese Werke hervorzubringen? Eine Weltmacht zu erschaffen, in Anführungsstrichen. Erschaffen, dieses Wort benutzt man eigentlich nur für Allah. Aber gehen wir zurück zu dem Punkt. Klischees und Stereotype, Vorurteile gab es schon immer. Das heißt, wie wirkt die Islamhetze heute? Wenn heute gesagt wird, guck mal, hier, da ist die Putzfrau, da hat geschlagen worden, da ist dieses und jenes passiert. Oder da hat ein Muslim das und das gemacht. Das heißt, spätestens nach dem 11. September, nach dem, was in Madrid passiert ist, in London passiert ist, was hier in Deutschland passiert ist, Ehrenmorde, dann Kofferbomber, Sauerlandgruppe, wir werden seit Jahrzehnten werden wir tagtäglich indoktriniert oder wöchentlich mit irgendeinem Schrott. Das heißt, man kann an der Gesamtsituation nicht mehr wirklich was verändern. Wie gesagt, es gibt einmal den Islamhasser, für den alles schlecht ist, und dann gibt es denjenigen, der differenziert. Und bei der differenziert auf folgende Weise. Er sagt, es gibt ja gute und schlechte Muslime. Es gibt den guten Muslim, das ist der Muslim, der bei mir auf der Arbeit sich auch mal ein Bierchen trinkt. Und dann gibt es den radikalen Muslim. Und der unterteilt sich wieder in zwei Gruppen. Taliban und Schläfer. So hat sich das Bild entwickelt. Das heißt, wenn heute einer bei uns schlecht schreibt, der Islamhasser wird uns sowieso hassen. Aber der differenziert und die Medien glaubt, wird sagen, aha, das sind also die Leute, die radikal sind, aber die anderen Muslime sind ja noch gut. Das heißt, es ändert sich nicht an der Gesamtsituation. Aber, jetzt hört gut zu, in dieser Hetze haben wir eine Chance. Denn jetzt reden die Medien nicht über jemanden, der irgendwo in der Höhle versteckt ist oder der irgendwo hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen lebt, sondern jetzt reden die von Leuten aus dem Leben, die man hier auf dem Marktplatz sehen kann. Und dadurch kann man das Bild des Islams verbessern. Das heißt, die Islamhetze durch die Medien ist eigentlich eine Chance für uns. Denn wenn die einen schlechten Artikel über uns schreiben, kriegen das Hunderttausende mit. So viel Geld hätten wir gar nicht für diese kostenlose Werbung. Aber da wird der eine oder andere bei sein, der sowieso schon seine Ausgangsposition hat. Wir haben gesagt, entweder Islamhasser oder differenzierend. Und da sagt er, ah, das ist also ein Radikaler. Aber jetzt hat er plötzlich einen Anhaltspunkt. Jetzt kann er plötzlich hingehen und zuhören. Und das ist genau das, liebe Geschwister, was uns immer passiert. Egal, wo wir hingehen, kommen immer Leute, die danach sagen, wir haben unsere Meinung geändert. Wir wussten gar nicht, dass ihr so seid. Wir haben euch ganz anders eingeschätzt. Denn was wollen wir? Wollen wir den Deutschen beweisen, dass die Muslime gut sind, die Currywurst essen und Alkohol trinken? Nein, wir wollen ihnen beweisen, dass die ihr als radikal anseht, gute Menschen sind. Das wollen wir. Das wollen wir den Nicht-Muslimen beweisen. Und deswegen ist die Islamhetze für uns eine Chance. Das heißt, wir müssen keine Angst haben. In der Realität müssen wir keine Angst haben vor dieser Hetze. Warum? Weil wir uns in einer Ruine befinden, wo du nichts mehr kaputt machen kannst. Nur bezüglich verschiedenen Personen. Jetzt wird vielleicht jemand sagen, ja, aber Abu Hamza, guck mal, die haben es geschafft, dass viele Muslime dir nicht zuhören und viele Nicht-Muslime dir nicht zuhören. Ja, stimmt. Aber zur selben Zeit, wie viele haben sie dazu gebracht, mir zuzuhören? Wie viele Muslime haben sie geschafft, überhaupt mal zuzuhören? Und wir können nur, es wird nur derjenige rechtgeleitet, der ehrlich ist. Und jetzt kommt noch was anderes. Es gibt eine Regel in der Werbebranche. Wenn ein Produkt schlecht gemacht wird und wird keine Alternative angeboten, werden die Leute am Ende das Produkt kaufen, was schlecht gemacht wurde. Das heißt, die machen uns jetzt schlecht, aber die haben keine Alternative. Die können nur doof rumlabern. Ja, diese Leute, die zum Salafismus übertreten, das sind Leute, die im Leben nicht klar kamen. Ja, wer kommt denn in Deutschland mit dem Leben klar? Alle 48 Minuten ein Selbstmord. Ja, ja, und bei den Salafisten haben die dann halt eben einfache Antworten auf komplizierte Fragen gefunden. Was sollen die denn sonst finden? Keine Antworten auf einfache Fragen. Bei uns finden die halt einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Das ist das Beste, was es gibt. Damit es dann jeder verstehen kann. Was finden die denn bei euch? Totale Leere. Keine Alternative. Materialismus ist die Lösung, oder wie? Ja, das haben wir gesehen. Deswegen gibt es auch alle 48 Minuten Selbstmord in Deutschland. Das heißt, die Frage sollte ja nicht sein, warum schließen sich die Leute den Salafisten an, sondern die Frage sollte sein, warum gibt es so viele Angebote für Jugendliche, so viel Schrott. Und ausgerechnet aus diesen ganzen Angeboten, die so leuchtend sind, die so glitzernd sind, die so toll vermarktet werden, ausgerechnet hiervon kommt er zu den sogenannten Salafisten. Warum? Weil wir Argumente haben. Wir haben nicht nur einfache Antworten, wir haben plausible Antworten auf schwere Fragen. Das ist der große Unterschied, aber das will man nicht gerne wahrhaben, weil man von dem Säkularismus-Gedanke indoktriniert wurde, ja, dass Religion sowieso was Altertümliches ist und das alles nur Aberglaube, bla 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 bla, das muss man trennen, hat keinen Platz mehr, außer heute, einfach um sich ein bisschen zu berühren, darum geht's nicht. Der Islam ist die Wahrheit. So, und deswegen, was wir sagen, ist, liebe Geschwister, wir müssen diese Hetze als eine Chance sehen und keine Angst davor haben. Wenn ich irgendwo in eine Stadt gehe, die Zeitung schreibt schlecht über mich, Alhamdulillah, die schreiben auch immer dabei, aber das ist nur eine ganz kleine Gruppe, eine marginale Gruppe, eine Randgruppe, die meisten Muslime distanzieren sich, also haben die Muslime keinen Schaden durch, Alhamdulillah. Und was mich angeht, was ist meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist, den Radius meiner Dauer zu vergrößern. Das heißt, meinen Ruf, den Radius davon zu vergrößern, dass so viele Leute wie möglich diese Stimme hören, die Worte hören. Denn das ist das Ziel. Tabaraka alladhi nazzal al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Segensreich ist derjenige, der auf seinen Diener den Furqan, also den Koran, herabgesandt hat, um ein Warner für die Welten zu sein. Wir wollen so viele Leute wie möglich erreichen. Es könnte jemand sagen, ja, aber in der einen oder anderen Moschee wirst du nicht mehr eingeladen. Na und? Dafür machen wir Kundgebung, kommen noch mehr Leute. Und da kommen Leute, die gar nicht in die Moschee kommen würden. Ja, aber in die eine oder andere Universität wird es nicht mehr eingeladen. Ja, das ist übrigens schon seit 2008, müsste das schon der Fall sein, dass man uns die zugemacht hat. Na und, dafür haben wir andere Möglichkeiten gefunden. Okay, die haben gehetzt, aber im Endeffekt haben sie sich mit jeder Hetze selber ins Bein reingeschossen. Und Alhamdulillah, mittlerweile hat fast jeder von dem Ruf gehört. Und das ist unser Ziel. Dessen, liebe Geschwister, habt keine Angst vor den Medien. Das heißt nicht, dass man sich daneben benehmen soll. Wir benehmen uns islamisch. Und das ist das Richtige. Aber wenn sie über einen lügen oder wenn sie über einen etwas erzählen, es wird uns nicht schaden. Ja, ayyuha alladhina amanu, o ihr, die ihr glaubt, alaykum anfusakum, kümmert euch um euch selber. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum, diejenigen, die irre gehen, die werden euch nicht schaden, wenn ihr recht geleitet seid. Deswegen möge Allah uns recht leiten, möge Allah uns die richtigen Werke tun lassen, mit der richtigen Absicht. Und habt keine Angst. Allah ist mit uns, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.